Mobilitätswandel ist ein Wort, an dem man heutzutage nicht mehr vorbeikommt und bei dem ganz gerne die großen Fässer aufgemacht werden. Klimawandel, Verkehrsinfarkt, Energiewende, technologische Quantensprünge und so weiter und so fort. Hi, mein Name ist Lars Weidbrecht und das hier ist Wortlaut, der Podcast der Agentur Die Wortwerkstatt. In unserer heutigen Folge wollen wir diese großen Fässer zwar nicht öffnen, aber zumindest anzapfen. Nämlich mit der Frage: Wie sieht es aus, wenn der Mobilitätswandel mal tatsächlich umgesetzt wird? Wir richten dazu den Blick auf die Stadt Bregenz in Österreich. Dort wurde kürzlich ein Konzept für bewegungsaktive Mobilität verabschiedet. Daran beteiligt war auch Dr. Peter Vogler, Gründer und Geschäftsführer von Dr. Vogler Consulting, gemeinsam mit den Verkehrsingenieuren Besch und Partner. Das Konzept gewann im Jahr 2020 einen Mobilitätspreis des Verkehrsclubs Österreich. Das nahmen mein Kollege Andreas Niemann und ich zum Anlass, mit Peter Vogler per Videochat ein lockeres Gespräch zum Thema Mobilitätswandel zu führen. In diesem Sinne, dranbleiben. Peter Vogler, willkommen beim Podcast der Wortwerkstatt.
Hallo, ja, freut mich dabei zu sein.
Wir freuen uns auch, dass du dabei bist und wir gratulieren dir als erstes mal zum Preisgewinn. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen herzlichen Dank. Es waren zwar noch zwei, drei andere mitbeteiligt, aber wir haben uns sehr darüber gefreut.
Kommen wir doch gleich auf das Projekt zu sprechen, das dir und deinen Kollegen den Preis eingeheimst hat, und zwar um das Projekt in Bregenz. Möchtest du darüber kurz etwas erzählen?
Die Landeshauptstadt Bregenz ist ja direkt am See gelegen und ist eingeklemmt von See und Berg sozusagen, also ein sehr, sehr enger Raum und die Nutzungen werden immer intensiver. Es ist immerhin die Landeshauptstadt des Bundeslandes Vorarlberg, also eines von 9 Bundesländern in Österreich. Eine kleine Stadt, also so fast 30.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Ja, viel Handel, aber auch Kultur. Es gibt ja auch die Bregenzer Festspiele. Und insofern gibt es intensive Phasen, was Mobilität betrifft, also auch eher im Sommer, wenn dann die Festspiele sind und sehr viel Externe reinströmen. Aber auch sonst durch den Bodensee gibt es einige an touristischen Verwendungen oder Nutzungen. Und das war eine Herausforderung. Enger Raum, viel Verkehr, zunehmende Mobilität. Und wie wir das dann lösen in Bezug auf Nahmobilität, also Rad- und Fußverkehr, der doch immer wieder dem Auto Platz machen muss.
Was würdest du sagen, waren denn die Erfolgsfaktoren bei diesem Projekt?
Ich denke, es ist zunächst einmal die Kombination zwischen technisch-fachlicher Expertise und politisch-kommunikativer Expertise. Also wenn solche Projekte heutzutage nur fachlich-technisch bearbeitet werden, werden wesentliche Faktoren ausgeblendet, die eben eher auf dieser kommunikativ-politischen Ebene sind. Was heißt das? Die Beteiligung und die fachliche Expertise sollten ineinander greifen, also Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, von Stakeholdern, Interessensgruppen, natürlich aber auch von der Politik, die das letztlich dann entscheiden muss, ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Und es sollten sich beide Ebenen befruchten. Es wäre also ein Irrtum, dass man sagt, okay, jetzt sollen die mal planen, technisch-fachlich, und dann kommt die Kommunikation. Und es wäre aber auch ein Irrtum zu sagen, wir machen jetzt Beteiligung und alle sollen sich wünschen, was jetzt umgesetzt wird, weil es dann eben technisch-fachliche Grenzen gibt. Insofern sollten beide Seiten sehr gut zusammenarbeiten. Ich würde auch sagen, ein weiterer Faktor oder Erfolgsfaktor ist, es muss jemand geben, der für das Thema brennt. Das war durchaus auch in diesem Projekt eine Herausforderung. Es hat Wechsel in der politischen Ebene gegeben. Aber es braucht schon jemand, der Zugkraft hat, der auch die Akzeptanz hat, der hinsteht, mutige Entscheidungen dann durchsetzt und natürlich dann auch hinter der Konzeption, die immer weiter greift, als die Politik sich bisher getraut hat zu gehen oder die Verwaltung, dass diese Person das dann auch durchträgt. Und das ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor.
Das ist ja interessant, dass das Thema Kommunikation hier so eine Rolle spielt. Wir sind ja auch alle, die wir hier sitzen, Kommunikationsfachleute. Ich sehe sozusagen zwei Stränge jetzt mal spontan. Einmal die breite Sammlung von Stimmungen und Absichten in der Bevölkerung. Aber dann kommt es ja auch darauf an, das Ergebnis zu erklären und zu verkaufen. Wo siehst du denn da oder jetzt aus der Erfahrung eures Projekts den Schwerpunkt? Ist die Sammlung wichtiger, um alle Stakeholder zu berücksichtigen? Oder ist dann die Erklärung hinterher nicht genauso wichtig?
Also ich würde drei Phasen sehen. Das ist die erste Phase und ich halte die für sehr erfolgsentscheidend, eben offen reinzugehen, zu sammeln. Übrigens nicht nur sammeln, was ist, sondern auch, was es für Erwartungen und Vorstellungen gibt in der Zukunft. Das ist sehr wichtig, also beide Ebenen da mitzunehmen. dann ist es ganz wichtig, zunächst eine Konzeptionsphase einzuleiten. Das heißt, die Verkehrsplaner müssen dann durchaus einmal beginnen, mit Hilfe der Kommunikatoren Cluster zu bilden, die wesentlichen Themen herauszuschälen. Und das, was bei den meisten Konzepten dann untergeht, ist, wir haben sozusagen die Ziele, die sind vorgegeben, zum Teil politisch, Modalsplit zum Beispiel verändern, also zu Ungunsten des MIV, motorisierten Individualverkehrs zum Beispiel, als eine Zielsetzung und andere Prozentsätze zu erhöhen. Sicherheit, oder? Also diese Null-Todesopfer-Strategie auch im Mobilitätsbereich, das ist vorgegeben. Und dann springt man sehr häufig in den Konzeptionen gleich zur Maßnahmenebene. Dann gibt es 300 Maßnahmen. Was fehlt, ist oft, und da habe ich sozusagen als Kommunikator wesentlich beizutragen gehabt, die strategische Ebene. Also es gilt herauszufinden, im Austausch mit diesen Verkehrsplanern, die technisch sagen, das sind die wesentlichen Hebel, um diese Wirkung zu erzielen, gleichzeitig aber im Blick zu haben, das sind auch Felder, die kommunizierbar sind, also sozusagen strategische Handlungsfelder. Da kann ich nicht 300 kommunizieren. Ich muss es sozusagen verdichten auf 12 nachvollziehbare strategische Handlungsfelder und innerhalb dieser Handlungsfelder dann Maßnahmen zuzuordnen. Dann ist es nachvollziehbar für die Menschen, wie das zusammenhängt, wie der rote Faden ist und wie die einzelne Maßnahme, die zum Teil auch geäußert wurde, noch bearbeitet wurde im strategischen Handlungsfeld. Wir haben das zwar nicht in Bregenz gemacht, aber wir machen es jetzt in anderen Beteiligungsprojekten, dass wir dazu übergehen, ist sehr aufwendig allerdings, dass wir jede Meldung in diesen Workshops nehmen und den Teilnehmern der spezifischen Workshops, also nicht allen, sondern diesen Teilnehmern rückmelden, deine Meldung, deine ganz spezifische Einzelmeldung wird weiterverfolgt, wird aus fachlich-technischen Gründen nicht weiterverfolgt, die auch benannt werden, oder aus juristischen Gründen, weil die Kompetenz zum Beispiel nicht auf kommunaler oder Landesebene oder Bundesebene, sondern EU-Ebene liegt, wie auch immer. Also jedenfalls, da gibt es sozusagen auch eine Feedback-Schleife und Rückmeldung, sehr wichtig, damit man auch versteht, warum etwas berücksichtigt wird und was anderes nicht.
Du hast vorhin gesagt, ihr hattet ohnehin das Interesse, auch politischerseits den Modal Split zu verändern, also sprich auch das Auto eben aus der Stadt zu bringen. Gab es da irgendwelche Aufschreie des Entsetzens?
Da ist die Kultur in Bregenz, würde ich sagen, schon so weit, dass es ein Einsehen gibt, auch in vielleicht konservativen Kreisen der Politik oder eher, sie auch oft ein sozialpolitisches Thema, das Auto zu verbannen, oder unter Anführungszeichen. Das heißt, da gibt es ein großes Bewusstsein. Meine Interpretation dessen ist, dass natürlich auch inzwischen Strafzahlungen drohen, wenn ich CO2-Ziele nicht erreiche. Also das wurde auf Landesebene schon ganz klar auch in Richtung Kommunen kommuniziert und da gibt es jetzt größeren Willen, hier umzusteuern. Der Treiber ist dort tatsächlich auch Klimaschutz. Und deswegen, also die Grundbereitschaft ist da, nur im Detail sieht man dann die Interessenskonflikte. Und es sind die gleichen Nutzergruppen zum Teil, das macht es auch so schwierig. Also ein Beispiel, oder? Dieser Klassiker in der Verkehrsplanung, Freizeit gegen Alltagsverkehr, den haben wir in der Verbindung der Stadt zum See in Bregenz, weil die Stadt ist abgekoppelt vom See, abgetrennt durch Bahnübergänge, also durch eine Bahntrasse und eine Durchzugsstraße. Und das verhindert sozusagen das Zusammenwachsen der Stadt mit dem See. Jetzt könnte man sagen, ist ein reines Freizeitproblem. Da kann man ja warten an der Bahnschranke. Das macht ja nichts, oder? Wenn ich da länger warten muss. Nur dieser Seeweg, ja, also diese Schnellradverbindung, die da jetzt möglich ist, über mehrere Kilometer am See entlang, die wird abgekoppelt von der Stadt und wäre eigentlich ideal geeignet auch für den Alltagsverkehr. Also wenn wir den Berufsverkehr denn steigern wollen, müssen wir diese Schranke wegbringen? Das war dann wesentliche konzeptionelle Frage. Und da sieht man schon, oder? Selbst wenn einer in der Freizeit sich dadurch nicht stört, wenn er dann irgendwo schnell mal hin möchte mit dem Rad oder zu Fuß, hat die hier eine Schranke, wo er im Alltag sich dran stört. Also da muss man auch sehen, dass es schwer auflösbare Konflikte gibt, ja.
Und wird es dann diese Überführung?
Es wäre denkbar, nur ist es jetzt fraglich, was davon wirklich umgesetzt wird.
Ich komme trotzdem nochmal zurück auf den Modal Split und die Veränderung. Sprich, gibt es Alternativen zum Auto?
Wenn man es wirklich jetzt markttechnisch nimmt, also wenn man sagt, wir gehen von den Bedürfnissen aus, von den Nutzern, Nutzerinnen, von den Gewohnheiten, gibt es derzeit, was den Komfort auf allen Wegstrecken, könnte man sagen, fast allen, und zwar aus Nutzersicht, das muss man immer differenzieren, da gab es auch schon in Workshops intensive Diskussionen. Ja, aus Nutzersicht ist das Auto immer noch das komfortabelste auf allen Wegstrecken, egal wie lang sie sind. Es ist das schnellste und für die meisten Menschen, also Mehrheit, immer noch das billigste. Da grätschen dann natürlich Experten rein und sagen, rechne mal genau, ja, bei allen drei Faktoren. Bei der Bequemlichkeit wird's eng, also beim Komfort wird es eng. Da haben alle alternativen Mobilitätsformen gegenüber dem Auto Nachteile. Und der Komfort scheint das zu sein, als der Knackpunkt zu sein, der wird noch lange brauchen, bis die modularen, intermodularen Systeme soweit sind, damit konkurrenzfähig zu sein. Und meine Schlussfolgerung in einem anderen Projekt, was eine größere Region betroffen hat und die Gesamtmobilität betroffen hat, meine Schlussfolgerung war, nur wenn diese einzelnen Verkehrsträger, Rad, Fuß, Carsharing, kombiniert werden und systematisch so verbunden werden, dass es reibungslos funktioniert, von einem Verkehrsträger auf den anderen umzusteigen, mit wenig Zeitverlust, gibt es Berechnungen, unter 30 Minuten hätte man eine gewisse Chance, also Wegstrecken unter 30 Minuten hätte man eine gewisse Chance, dann ist man konkurrenzfähig gegenüber dem Auto. Nur sind auch diese Verkehrsträger privatwirtschaftlich zum Teil mit öffentlichen Subventionen unterschiedlich strukturiert. Die tun sich noch recht schwer, sich kombinieren zu lassen, aber es wäre der einzige Weg, das Auto, also konkurrenzfähig zum Auto zu sein. Es gibt Verkehrsplaner, die kommen zum Schluss. Der einzige Weg ist, das Auto einzuschränken. Was Bregenz zum Teil dann gemacht hat, auch Autoparkplätze umzuwidmen in Fahrradabstellplätze, also auch Flächen dem Auto zu entziehen und anderen Verkehrsträgern zur Verfügung zu stellen. Da ist die Politik allerdings, ich meine auch zu Recht, weil es wahrscheinlich noch nicht mehrheitsfähig ist, sehr zurückhaltend, hier massive Einschnitte zu machen. Das heißt, eher ausbauen in Richtung multimodaler Systeme in Kombination auch mit dem Auto ist die Lösung, also aus meiner Perspektive, was jetzt Positionierung betrifft, als gegen das Auto vorzugehen.
Ja, das ist ja auch eine Sichtweise, die sich sozusagen auf der großen Perspektive des Mobilitätswandels darstellt. Also quasi einmal die Angebotspolitik und einmal sozusagen das Thema Verbote. Bei der Angebotspolitik, was jetzt so multimodale Angebote angeht, ist mein Eindruck auch, dass es eher stagniert oder sich auf die großen Zentren konzentriert. Also dieses ganze Thema Mobility as a Service oder Carsharing, Ride-Pooling, diese neuen Anbieter wie Uber oder jetzt ReachNow, diese Kooperation von BMW und Daimler ist in letzter Zeit, hört man da nicht mehr allzu viel. Und was natürlich auch noch ein Gap ist, ist, dass die Städte, in deren Zusammenhang man davon hört, heißen immer Berlin, San Francisco, in dieser Größenordnung, aber das Mobilitätsproblem passiert ja auch sozusagen in kleineren und mittleren Städten.
Ja, und auf dem Land natürlich auch, oder? Wir haben, weil die vom Land fahren ja auch in die Städte, oder? Das heißt, wir haben nicht nur wegen Corona ja das Phänomen, dass jetzt immer mehr Menschen außerhalb der Stadt wohnen wollen. In Wien ist es so, dass das Umland wächst derzeit, also was Wohnungen betrifft, und die pendeln ja dann auch in die Stadt. Das heißt, selbst wenn ich die Mobilität auf dem Land nicht mitdenke, dann denke ich die nicht mit, die Stadt dann auch überlasten, wenn sie sich dorthin bewegen. Ich meine, insgesamt ist das Thema sehr komplex, aber um es vielleicht nochmal auf diese Intermodularität und wo die Hindernisse sind, runterzubrechen. Was unterschätzt wird, ist, dass auch diese Systeme, einzelne Verkehrsträger oder Module in Konkurrenz zueinander stehen. Oder? Also wenn ich den Modalsplit erhöhen möchte, Fußgänger-Radverkehr, also diese Nahmobilität, geht das auf Kosten des öffentlichen Personennahverkehrs oder umgekehrt. Das heißt, die Träger müssten eigentlich stärker zusammengefasst werden, auch in einer Struktur, die dann sozusagen keinen Verlust erleidet, wenn einer dieser klimatechnisch relevanten oder emissionsfreien Mobilitätsformen Gewinne hat, oder? Also insofern haben wir da ein Kooperationsproblem zur Strukturfrage zusätzlich.
Glaubst du, dass sich dieses Kooperationsproblem marktwirtschaftlich lösen lässt, oder meinst du, dass der Staat dann vielleicht auch viel stärker eingreifen müsste oder nicht nur als Geldgeber oder als Anreger, sondern eben auch als Anbieter? Es gibt jetzt zum Beispiel in London diese sogenannten Santander-Bikes oder Boris-Bikes, die ja auch staatlich subventioniert werden, also sozusagen das Leittaxi auf zwei Rädern ist. Glaubst du, das wäre auch für kontinentaleuropäische Städte und auch für kleine oder Mittelstädte eine Lösung?
Also da muss ich kurz aus der Schatulle plaudern, weil das ist mir diese Woche gerade passiert, dass ich in ein Mobilitätskonzept einer solchen Smart Mobility Plattform, die sozusagen sich zusammensetzt aus allen klimaneutralen Mobilitätsformen, außer Auto mit Verbrennungsmotor, also die so eine Plattform bilden soll. Wir haben da sehr viel reingeschrieben, was angebotsseitig war, und haben das dem Land vorgestellt. Und das Land lässt jetzt alles rausstreichen, was sich mit der Angebotsseite beschäftigt. Das heißt, wir haben eine Tendenz derzeit, dass die Verwaltung und Politik nicht auf der kommunalen, eher auf der überregionalen Ebene sich aus dieser Verantwortung noch zurückzieht. Gleichzeitig lese ich aber Mobilitätskonzepte, die betonen, dass einer der Hauptverursacher, oder, für CO2-Ausstoß eben die Mobilität nach wie vor ist und auch die Baustelle, wo am wenigsten passiert. Und da haben wir insgesamt einen politischen Interessenskonflikt. Also dass hier, glaube ich, die Politik nachziehen muss und sich überlegen muss, ob das ausreicht, wenn ich es dem freien Markt überlasse. Meine Prognose ist, wie beim Klimaschutz, wird es nicht ausreichen.
Glaubst du, der Grund, warum sich der Staat da aus der Verantwortung zieht, ist wirtschaftlich? Also fehlt es an Geld, oder möchte man sich einfach nicht diese Verantwortung auflasten oder Leute gegen sich aufbringen?
Da geht es um Verantwortung. Und natürlich, wir haben ja gerade, also jedenfalls in Österreich, zum Teil auch in Deutschland, haben wir ja eine Tendenz zur Privatisierung von Daseinsvorsorge gehabt. Das heißt, es wurden verschiedene Verantwortungsbereiche ausgelagert. Diese Smart Mobility Plattform, die ich gerade beschrieben habe, ist auch eine ausgelagerte Gesellschaft. Und da sind die Erwartungen halt, dass die das ausbaden müssen, was denn marktwirtschaftlich nicht funktioniert. Und der Staat, sozusagen die Politik, kann sich dann eben aus Verantwortungsgründen da zurückziehen. Also etwas flapsig formuliert, da positioniere ich mich auch in den Prozessen relativ stark. Die Politik hat sehr gut gelernt, zu verschweigen, dass sie diejenigen sind, auch die Abgeordneten, die die Hand gehebt haben, wenn es um irgendwelche Maßnahmen geht. Also die Verantwortung abzuschieben kann die Politik sehr gut. Und ich habe den Eindruck, bei diesen Themen hat sie die Verantwortung nicht übernommen, die sie übernehmen wird müssen, wenn die EU- und nationalen Klimaziele erreicht werden sollen.
Gibt's denn in so einem Fall Beispiele, wo der Mobilitätswandel, ich sage jetzt mal, im Ausland ganz gut geklappt hat? Gibt's Erfolgsmodelle, die man dann vorweisen kann, die man dann vielleicht auch den staatlichen Funktionsträgern oder den Kommunen zeigen kann und sagen, hier, guck dir beispielsweise mal Kopenhagen an oder Amsterdam, da hat der Staat die und die Rolle gespielt, da gab es noch private Anbieter, die dann sozusagen auf einer Plattform vernetzt agieren, und die Akzeptanz ist entsprechend groß gewesen.
Ja, also wir haben bei dem Projekt, ich habe das nochmal nachgesehen, 3-4 Benchmarks angesteuert. Man muss dazu sagen, das ist vielleicht auch übertriebenes Selbstbewusstsein, aber das Bundesland Vorarlberg, dieses kleine Bundesland, wird oft als Benchmark zitiert. Wir haben auch ein Projekt mit der Stadt Lindau am Bodensee, also am deutschen Ufer gegenüber, gehabt. Die haben deswegen uns engagiert, weil sie gesagt haben, Vorarlberg ist sehr weit. Also wir haben innerhalb des Landes einige Benchmarks, da gibt es Begegnungszonen, oder, also reduzierten Verkehr. Es gibt extrem viel so Projekt mit Fußgängerzonen und anderem. Also da wird sehr viel gemacht und auch sehr viel geplant. Groningen war noch so ein Beispiel, Kopenhagen war ein Beispiel am Benchmark, vor allem für Infrastruktur, Service, Dienstleistungen, aber auch für die Radschnellverbindungen. die es bei uns noch nicht wirklich gibt, weil die haben gewisse Voraussetzungen, was die Breite der Fahrbahn betrifft und andere Maßnahmen auch, was die Verkehrssicherheit betrifft. Das heißt, wir haben da noch nicht die Flächen zur Verfügung, aber es sind sozusagen die Benchmarks, wo man dann sagt, wir brauchen 3 Kategorien von Radverbindungen, zum Beispiel analog zum Auto, so wie es dort halt die Bundes-, Landesstraße und Gemeindestraße gibt, brauchen wir dort zur Radschnellverbindung. Wir brauchen eine sozusagen mittlere Variante, die irgendwelche Zielorte miteinander verbindet, aber nicht diese Breite und Ausstattung hat wie die Radschnellverbindung. Und die dritte, das ist sozusagen die lokale Zuführung zu Siedlungen oder Firmen und so. Also da wird inzwischen viel, was die Autoverkehrsplanung betroffen hat, übernommen und das hat man gelernt von diesen Projekten. Deutsche Schweizer Städte, was Infrastruktur und vor allem Marketing betrifft, waren auch etwas im Fokus. Freiburg, München kann man da auch erwähnen, München, was die Kommunikation und Marketing betrifft. Wenn man sieht, wenn Städte sagen, wir haben sowas wie einen Mobilitätsbeauftragten oder sie machen sogar eine eigene GmbH oder Gesellschaft, die das Thema dann nach außen vertritt und das professionalisiert, auch die Kommunikation, hat das schon Wirkungen. Also Marketing ist da extrem wichtig. Und national war es halt Wien, oder? Wien ist für uns auch natürlich ein Benchmark. Wir haben da einen sehr hohen Zuwachs an Radverkehr, was inzwischen massive, also der Grad an Aggression oder gelinde gesagt an Emotionalität steigt in Wien.
Wir haben jetzt auch schon ein paar große Städte genannt, Amsterdam, Kopenhagen, mein Kollege hat gerade von San Francisco und so weiter erzählt. Es gibt beim Thema Mobilitätswende natürlich auch die großen Vorbilder Paris und London. Dazu 2 Fragen. Erstens, glaubst du, dass es eine Blaupause gibt für Verkehrsplaner, dass man sich eben großzügig an diesen Vorbildern bedienen kann?
Glaube ich nicht. Ich glaube, es muss spezifisch auf die Topografie, auf die Grundstruktur dieser Region oder dieses Staates angepasst werden. Und da sehen wir extreme Unterschiede, auch was Verdichtungsbauten oder überhaupt Siedlungsbereiche betrifft. Ich glaube nicht, dass es das geben kann, sondern das sind schon einzelne Konzepte und vor allem deswegen, weil die Menschen mitgenommen werden müssen, die Nutzerinnen und Nutzer. Und das ist natürlich schon eine sehr europäische Sichtweise. Also wenn man sich Städte anschaut wie Sao Paulo oder Mexico City oder eben die nicht in Europa sind, dann haben wir da noch ganz andere Herausforderungen. Und ich glaube, es sind auch unterschiedliche Qualitäten, oder? Die eine Stadt ist schon recht weit, oder? Kopenhagen muss sich jetzt eher überlegen, wie können sie das Problem des Fahrradverkehrs wieder lösen, weil es dort jetzt schon Staus gibt und Erscheinungen, die wir eher vom Autoverkehr kennen, also die eher schon wieder das Pendel schon wieder zurückschlägt, wo es mit dem Fahrradfahren mühsam wird. Und Wien muss vielleicht an der einen oder anderen Schraube drehen. In Bregenz war es so, dass wir sagen, wir haben hunderte Problemstellen identifiziert, wo man sagt, da müssen wir zuerst einmal im Kleinen optimieren, bevor wir uns über die große Vision unterhalten können. Also das ist auch das Problem, dass es unterschiedliche Stände der Qualität gibt und das ist individuell oder halt pro Fall zu betrachten. Und vor allem muss man mit den Nutzerinnen und Nutzern sprechen und da kommen immer unterschiedliche Schwerpunkte raus.
Deiner Meinung nach, wo wird die Mobilitätswende entschieden? Passiert das in den großen Metropolen oder passiert das eher in den Mittelstädten?
Ja, jetzt hätte ich bald gesagt, es wird entschieden auf der Energieseite. Das klingt jetzt komisch. Also ich glaube, es wird auf den Weltmärkten, was die Bedingungen für die Kosten von Energie betrifft, entschieden. Oder jetzt, das soll keine Ausflucht sein. Ich komme schon noch zur Frage zurück. Es wird auch auf der Technologieseite entschieden werden. Also da glaube ich schon an die Wirkkraft des Marktes und der Preise grundsätzlich. Das, was jetzt gemacht werden kann, wenn sich die Bedingungen nicht verändern, betreffen eher Lebensräume oder Raumplanungssysteme. Und da kann ich aus meiner Sicht nicht differenzieren, außer ich würde es markttechnisch beantworten, dass ich sage, die größere Menge, so einfache Antwort, oder, können natürlich die Großstädte oder Metropolen bewegen. Und wenn es um die Menge, wenn man sich am CO2-Ausstoß orientiert, müsste man sozusagen dort beginnen, weil das eben der höhere Prozentsatz an CO2-Ausstoß ist. weil es eine höhere Menge von Menschen sind, die sich bewegen. Aber ich glaube, es müssen sich alle bewegen, weil die EU ist gerade dabei, die Klimaschutz- und CO2-Ziele weiter nach oben zu schrauben. Also die sind ja, glaube ich, schon bei 55%. Unsere Planungen gehen immer noch von 40% aus, sodass Mobilität ein wesentlicher Faktor ist. Und wenn sich dann nicht alle in die andere Richtung bewegen, wird's nicht gehen. Das sagen auch Experten. Aber von der Menge her sind es natürlich zuerst die Metropolen, dann die Städte und dann kommt das Land.
Das ist ein gutes Stichwort. Es müssen sich alle beteiligen. Wie viel an so einem Mobilitätswandel ist denn Mentalitätsproblem der Menschen und wie viel ist sozusagen Regelungspflicht der öffentlichen Hand?
Das ist eine extrem spannende Frage, oder? Weil der wachsende Bevölkerungsanteil sind ja Seniorinnen und Senioren. Und ich habe im Zuge dieser Beteiligungsprozesse auch mit denen gesprochen, auch mit Vertretern. Und die sagen, es ist tatsächlich noch ein Reputations- oder Imageproblem, ob jemand mit dem Bus fährt oder mit dem Fahrrad. Also je ländlicher, desto dramatischer wird es, weil die Menschen sofort interpretieren, der kann sich das Auto nicht mehr leisten, der hat irgendwie Alkoholprobleme gehabt und fährt deswegen jetzt mit dem Bus. Also es ist sozial noch nicht akzeptiert. Daher habe ich schon das Gefühl, es ist vielleicht weniger Mentalität, als wie so was die Frage der sozialen Akzeptanz oder der Community, in der ich mich bewege, innerhalb derer die Akzeptanz. Also klassisches Kommunikationsthema, das ist wirklich ein Problem.
Damit sprichst du ja auch gleich ein Gesellschaftsthema an, nämlich Mobilität gilt ja auch als Stabilitätsfaktor für die Gesellschaft an sich. Deiner Meinung nach, wer hat denn eigentlich Anrecht auf Mobilität und wie stellt man sicher, dass die Leute gleichberechtigten Zugang zu solcher Mobilität haben?
Also bei uns jedenfalls, auch in diesen Konzepten, haben wir deswegen den Auftrag auch von den Behörden oder Verwaltungen bekommen, weil es als Daseinsvorsorge Thema begriffen wird. Es gehört also zur Grundbedürfnisausstattung und die Rahmenbedingungen sind also so zu setzen. Wir sehen das ja auf anderer Stelle auch, was wir haben übrigens auch mit eingeschränkten Menschen, also körperlich oder geistig eingeschränkten Menschen innerhalb der Konzeption gesprochen. Also es geht ja noch weiter. Wir haben ja eher sozusagen den Auftrag bekommen, alle so zu integrieren, dass es in ihrem Rahmen die bestmöglichen Lösungen für Mobilität gibt. Und da wird es noch einmal etwas komplexer, weil wir haben zum Beispiel Begegnungszonen in Bregenz, die sind mobilitätsreduziert, also vor allem vom Autoverkehr. Das heißt, darf ich nur mit Schritttempo durchfahren, wenn überhaupt. Manche sind schon Fußgängerzonen. Und da braucht es einen speziellen Belag, der sich dann ja abhebt vom anderen Belag, sodass, wenn ich da einfahre mit dem Auto, sofort erkenne, ich bewege mich jetzt nicht mehr auf der normalen Straße, sondern ich muss durch den Belag und die Struktur, die es da gibt, erkennen können, dass es ein anderer Bereich ist. Und da ist also in Bregenz dann die Dame von dem Zivilinvalidenverband aufgetreten, also die solche Personen eingeschränkter Mobilität vertritt und sagt, wenn wir diese Pflastersteine dort entfernen, oder? Dann haben wir nicht nur einen schöneren Belag für die Begegnungszone, sondern ich kann mich auch leichter mit meinem Rollator, Rollstuhl und so bewegen. Nur die alteingesessenen Bregenzer, die diese Pflastersteine so lieben, sind natürlich auf die Barrikaden gegangen.
Nicht, dass mir das Thema noch nicht komplex genug ist, Peter. Ich will aber trotzdem nochmal ein zusätzliches Fass aufmachen, auch so mit Blick auf die globale Diskussion, was Mobilitätswandel angeht. Es dominiert ja oft so dieser Blick auf technologische Sprünge. Also ganz großen Stellenwert hat jetzt einmal das Thema Ladeinfrastruktur, was Elektromobilität angeht. Es geht aber auch sozusagen um die Verdichtung verfügbarer Verkehrswege, beispielsweise durch autonome Transportmittel. Also da sind wir dann bei dem großen Thema autonomes Fahren, von dem sich auch eben viele sozusagen neue, auch digital verfügbare Verkehrskonzepte erhoffen, auch eine Anbindung sozusagen von einem Speckgürtel an die Stadt. Hat das bei euch irgendwie so eine Rolle gespielt oder wart ihr mehr so unterwegs, wir versuchen jetzt mal was Pragmatisches zu machen und wenn dann der Technologiewandel kommt oder wenn es dann irgendwie entsprechende Angebote gibt, dann setzen wir uns halt nochmal hin?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil das hat wieder mit der Phase zu tun, in der sich eine Stadt oder eine Region befindet. Also ich glaube, und das war in dem Konzept spürbar, dass die Städte bei uns, die sind zwar relativ weit, auch einen hohen Anteil Rad- und Fußverkehr, weil es auch kurze Wege gibt, also die haben auch gute Grundvoraussetzungen, aber sie haben ganz viel Optimierungsbedarf. Das heißt, hier wird eher, ich sage jetzt mal, herkömmliche alte Technologie wird optimiert, ob es jetzt um Entwicklung von Konzepten für Lastenfahrräder ist, alles wichtig, oder Komfortthema geht, oder ob es um, dass man weiß, E-Mobilität wird zunehmen, Ladekapazitäten und Ladestationen geht, oder ob es um Formen, ich habe eine Karte, weil ich eine Fahrradbox am Bahnhof habe und die ist mit digitaler Schnittstelle, kann ich nicht nur sozusagen alle Verkehrsmittel der Region benutzen für ein Jahr um 385 Euro, also das ist nahezu ein Euro-Ticket, sondern ich kann dann auch, wenn ich mit dem Fahrrad, mit dem Zug fahre, sofern die Garnitur es zulässt, dass ich den Fahrrad dort hinein kann, kann ich dann mein Fahrrad in der Fahrradbox mit derselben Karte digital abholen aufs Fahrrad und so weiter. Also diese Optimierungen in Richtung Schnittstellenmanagement und Verbesserung der alten Systeme sind derzeit das Thema. Es ist auf einer anderen Ebene und eher, da sind die Metropolen dran, interessanterweise eher die im Ausland als die in Europa. Ich habe das vorher kurz erwähnt. München ist schon längst in Verhandlungen oder schon länger in Verhandlungen mit einer Firma, die es da gibt in der Region. Ich will keine Werbung machen, aber sie heißt Doppelmeier, die Lifte gebaut haben, Aufzüge, die sowas wie einen Skylink entwickelt haben. Und München kann sich seit Jahren nicht durchringen, den Verkehr vom Boden in die Luft zu geben. Ja, also das sind Systeme, die so an wirklich Metropolis, diesen Film, übrigens auch ein Österreicher, produziert. Also das heißt, diese technologischen Innovationen, die finde ich dann eher in Rio de Janeiro, ja, wo die Favelas verbunden werden, also Randgebiete mit der Stadt, wo man sieht, ich kann am Boden nichts mehr machen, aber ich gehe in die Luft, um die Leute zu transportieren, auch mit Tag zu versehen. Aber interessanterweise in mitteleuropäischen Städten kein Thema.
Es sei denn, es gibt einen Traditionsbestand. Also Barcelona hat, da gibt es ja, glaube ich, so eine Seilbahn, aber die hat nur die Funktion, quasi so zwei Stadtteile zu verbinden.
Ist kein Verkehrsmittel, oder? Also Doppelmeier hat halt in Skigebieten festgestellt, es gibt in Oberlech gibt's einen Lift, der verbindet den Ort unten mit Oberlech. Ja? Und da wusste man, das ist ein Verkehrsmittel. Und so hat Doppelmeier begonnen, einen komplett anderen Markt zu beackern, nämlich zu sagen, warum sollen wir Technologie, die den Boden entlastet, weil wir alle im Stau stehen etc., Luftgüte-Thema, weil das sind ja auch elektrisch betriebene Systeme, oder? Also warum verlagern wir nicht diesen öffentlichen Verkehr? Das läuft ja dann wie ein Bus. Also das ist ja was anderes wie in Barcelona, wo es eine Touristenattraktion ist, sondern der kommt auch im Takt vorbei. Wir kennen es so von Flughäfen, wo das eine Terminal mit dem anderen verbunden wird. Solche Systeme sozusagen. Und das wäre ein Innovationssprung aus meiner Sicht im Bereich Mobilität. Aber irgendwie geht's uns noch zu gut oder stehen wir viel lieber noch im Stau oder haben architektonische Probleme damit. Aber es ist jedenfalls schwer durchsetzbar.
Wir haben jetzt schon häufiger das Stichwort Fahrrad fallen lassen und das deutet ja auch auf einen gewissen Wertewandel hin. Also früher wurde das Konzept der autofreundlichen Stadt geprägt und verfolgt. Heutzutage überlegt man stattdessen, wie man das Auto am besten aus der Stadt wieder rausnimmt. Qualitätsvolle Dichte im Wohnraum lautet da die Devise. Können Verkehrsplaner solche Wertewandel mit einrechnen und sind sie unter diesen Voraussetzungen eher Antreiber oder eher Umsetzer?
Also ich bin ja kein Verkehrsplaner, ich begleite sie nur das noch einmal zur Klarstellung, oder ich bin eher so auf dieser Bedürfnis- und Marktebene unterwegs. Und da würde ich sagen, ist der Treiber oder sind die Treiber auch, was, wenn wir mit den Menschen sprechen, interessanterweise sind es nicht die ökologischen Faktoren, sondern es sind tatsächlich eher die Qualitätsfaktoren. Oder? Also es sind eher die Fragen Gesundheit, ich tue was für mich und damit auch für die Umwelt, aber Gesundheit ist ganz wichtig, oder? Zum Teil auch dieses Freiheitsgefühl, das wir alle als Jugendliche und Kinder hatten. Wir sind ja alle mit dem Fahrrad aufgewachsen, interessanterweise verlieren es dann aber aus dem Blick. Und wir haben einen Fahrradhersteller da auch in der Region, mit dem habe ich mal darüber gesprochen, der sagt, Er macht hin und wieder, bieten sie Probefahrten mit ihren E-Bikes an, die recht teuer sind. Also er ist im Hochpreissegment, aber sie sind auch sehr gut. Und er sagt, wenn da einer mit 40 oder 50 wieder aufs Fahrrad steigt und eine Runde fährt, er kauft es sofort. Er hat eine 100% Vertriebsquote, wenn er den Menschen das Erlebnis sozusagen des Fahrradfahrens vermittelt. Und dieses Erlebnis ist Freude, Freiheitsgefühl von früher als Kind, oder? Und dazu kommen also Faktoren Gesundheit. Und da gehören schon diese Qualitäten des Lebensraumes mit dazu. Beim Fußverkehr ist es eher diese Aufenthaltsqualität. Ich habe ja vorher Begegnungszonen erwähnt, natürlich auch Fußgängerzonen klassischerweise. Die sind schon sehr wichtig, nur da haben wir tatsächlich einen Konflikt zwischen Verdichtung und Qualitäten, weil Verdichtung für die meisten, also jedenfalls, wir sind ja da im Bodenseeraum, sind wir eher so, da gibt es ja immer noch die Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser mit 6 Parteien werden zum Teil von als Blöcke, als Wohnblöcke bezeichnet, man kann es kaum glauben. Da sagt man eher, wenn du verdichtest, ist es eher Qualitätsabstrich, ja, weil jeder noch sein Haus haben will. Und dann sozusagen auch, wenn die Straßen verdichtet werden oder die Wohnblöcke nacheinander kommen oder halt Mehrfamilienhäuser, Mehrparteienhäuser, haben wir weniger Grünflächen oder Freiflächen zur Verfügung. Also ich halte diese Verdichtungsthematik eher für Konfliktpotenzial. Nur insgesamt geht es um Lebensqualität beim Thema Mobilitätswende und das sollte viel mehr kommuniziert werden.
Ja, das finde ich ja fast schon ein schönes Fazit, was du da genannt hast, dass man den Leuten zeigt, was sie gewinnen, statt mit Verboten zu drohen oder auf technologische Wunder zu hoffen.
Ja, eben. Und Angebot schafft dann Nachfrage, sagen manche Grüne, es kann auch stimmen, als wenn man sich die Zahlen anschaut, stimmt es großteils noch nicht auf dem Land, da fahren immer noch Busse mit ein, zwei Leuten herum, was klimatechnisch auch nicht gerade Weisheit letzter Schluss ist. Aber insgesamt sollte man auch die Freude an dieser Wende mitvermitteln. Was ganz wichtig ist, das habe ich noch nicht erwähnt, kommt in allen Beteiligungen vor. Man muss aber die sozialen Folgen abfedern. Das darf nicht ausgeblendet werden. Darum nochmal ganz bewusst der Hinweis, es ist eine europäische Perspektive. Außerhalb von Europa haben wir noch ganz andere Schwierigkeiten diesbezüglich.
Wortlaut ist die Podcast-Reihe der Wortwerkstatt, der Agentur für Kommunikation. Diese Folge wurde redaktionell geleitet von Andreas Nehmann, Achim Neuwirth und mir, Lars Weidbrecht. Produktion übernahm Michael Hambrecht. Vielen Dank an unseren Gast, Dr. Peter Vogler. Wer mehr über seine Arbeit erfahren will, kann dies unter www.drvogler.consulting tun. Besch und Partner, die zusammen mit Dr. Vogler das Bregenzer Konzept erarbeiteten, ist auf verkehrsingenieure.com, alles ein Wort, zu Hause. Wer mehr über die Arbeit der Wortwerkstatt erfahren will, wird ebenfalls im Internet fündig. Und zwar unter www.wortwerkstatt.de. Fragen, Kommentare, Anregungen zu unserem Podcast? Sie finden uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram. Oder Sie schreiben eine E-Mail an podcast@wortwerkstatt.de. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Wortlaut. Bis dahin, bleiben Sie gesund!